Ich spreche heute über Ruhe und Gelassenheit. Dazu ein kleines Gedicht. Lass den Zorn, die stürmische Erregung. Alles Ungestüm hat keine Dauer. Keine Stunde währt ein Hagelschauer. Keinen Tag des Wirbelwinds Bewegung. Rasch verglüht des Blitzes Feuerklinge. Und dies sind des Himmels große Mächte. Stille ziemt dem kleinen Geschlechter. Und selber ordnen sich die Dinge. Das ist von Friedrich Nietzsche. Es sind oft die kleinen Dinge, die uns erregen. Die, die wir uns eigentlich selber zu Schulden kommen lassen, die in unserer Hand liegen, die uns in kurzen Momenten der Unachtsamkeit und in unserer eigens verursachten Unordnung die Unruhe zubringen. Ich lebe es oft genug selber, wenn ich Tätigkeiten erledige, die nicht zu meiner Routine gehören oder Sachen erledige, die ich zuvor schlecht oder gar nicht vorausschauend geplant habe. Es geht um Dinge, die eigentlich zum großen Teil unter meiner Kontrolle liegen und meiner Aufsicht unterliegen. Der allgemeine weltliche Ausdruck von innerer Unruhe oder von innerer Ruhe ist sehr schwammig und blumig. Und man kann es sich besonders gut vorstellen, vielleicht im Kontext von Stress. Oder in Situationen, in denen man bestimmten Druck ausgesetzt ist. Situationen, die zu Nervosität führen. Ja, innere Unruhe bedeutet für den großen Teil der Menschen, dass man sich in diesen Situationen auf sich besinnen soll. Dass man ganz bei sich ist, sich innerlich ruhig fühlt, sich auch nicht stressen lassen soll und keine Nervosität entwickeln sollte. So wie jetzt zum Beispiel. Also ganz stark reduziert sind Ruhe und Gelassenheit das Ergebnis vom Einklang der Erwartungen an die Welt und dem tatsächlichen Zustand derselben. Ich denke aber, das ist ein sehr einfaches und kaum mögliches Schema, das im Grunde genommen auch kaum Anwendung findet, wenn wir zu wirklicher Gelassenheit kommen möchten. Wie kommt nun Unruhe zustande? Was sind Gründe und was sind einige wenige Möglichkeiten dagegen anzugehen? Das Gefühl von innerer Unruhe kennen die meisten Menschen von uns. Oft fühlt man sich unruhig vor einer Prüfung oder während einer Prüfung, einem Bewerbungsgespräch oder auch einer Überdosis Koffein. Ja, das macht unruhig. Das ist aber vollkommen normal. Der Mensch besitzt nur ein gewisses Kontingent an Energie, die er je nach seinen täglichen Aufgaben und Umwelteinflüssen aufbrauchen kann. Umwelteinflüsse können unterschiedlich sein in Form, Stärke und Anwendung oder Auswirkungen und sich auf das Energie- und Konzentrationsreservoir des Körpers auswirken und zur inneren Unruhe führen. Es können erschöpfende Gespräche sein, es können Telefonate sein, die Arbeit unter Anwendung von künstlichen Lichtquellen, zum Beispiel Bildschirmen oder in Industriegebäuden, ne? Maschinen, Straßenlärm, das Arbeiten mit Menschen, das kann ebenso erschöpfend sein. Entweder in Pflegeberufen oder man muss sich geistig mit ihnen austauschen, in der Schule, als Schüler mit den Lehrern oder als Lehrer mit den Schülern, das kann genauso sein. Ja, Krankheiten können zusätzliche Stressoren sein und unsere Batterie und unsere Stressresilienz kann dadurch auch belastet werden. Krankheiten können zum Beispiel in physischer Form sich ausdrücken, hormoneller, oder es können allgemein psychische Interessenskonflikte sein, Leiden, mit denen man zu tun hat. Außerdem können Medikamente und Drogen innere Unruhe auslösen. Falsche Ernährung kann vielseitige Dysregulation und Hormonstörungen zum Vorschein bringen, die für Rastlosigkeit und Unruhegefühle sorgen. Ebenso wie Unterzuckerung beispielsweise. So haben wir einige äußere Einflüsse nun sehr oberflächlich abgedeckt und jeder von uns hat so seine ganz individuellen Themen, die er mit Stress verbinden kann und die ihn auch zur Unruhe bringen. Aber diese kann man manchmal mit Gegenmaßnahmen sehr gut entgegenwirken. Und vielfach sind wir einfach Umständen ausgesetzt, die wir uns selbst geschaffen haben. So können wir auch mit etwas Mühe und Regulation etwa Umstände schaffen, die uns und unseren Geist zur Ruhe bringen. In Verbindung mit Gebet zu Gott besteht die Möglichkeit, Änderungen hervorzurufen. Ist das nicht der Fall und können wir keinen Einfluss auf Äußeres nehmen, müssen wir Gott um ein Eingreifen auf unsere inneren Gemütszustände bitten, um geistig damit klarzukommen. Wir können stets daran denken, dass wenn wir nach Gottes Willen handeln, dass wir das Versprechen, was er uns gibt, dass wir darauf bauen können. Lesen wir dazu, was er versprochen hat in Matthäus Kapitel 11. Matthäus 11, angefangen in Vers 29. Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Begriff der Ruhe steht hier in Verbindung mit Gottes Geboten und Gottes Satzungen. Schlagen wir dazu weiter auf Psalm 22, angefangen Vers 3. Lesen wir Psalm 22, angefangen Vers 3. Beginnen wir in Vers 2, entschuldigen Sie. Psalm 22, angefangen Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Vers 6. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Und sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Wenn unser Fokus in den falschen Dingen liegt, wenn unsere Denkweise und Geisteseinstellung nach wie vor weltlich ist und egozentrisch, kann das dazu führen, dass wir uns unruhig fühlen. Und selbst wenn wir große Dinge bewerkstelligen und eventuell sogar Status in dieser Welt erreichen, dann danken wir Gott dafür. Oder wissen wir etwa nicht, dass alles aus seiner Hand kommt? Dazu Prediger 2, angefangen Vers 22. Prediger 2, Vers 22 bis 24. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich bemüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen, und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. Ist nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seinem Mühen? Doch dies sage ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Gott verspricht uns Ruhe, jetzt schon und ebenso in der Zukunft. Die Beziehung zu Gott in Verbindung mit dem Streben nach dem Richtigen, nach der korrekten Lebensweise, kann uns auch jetzt schon ein Höchstmaß an innerer Ruhe und Gelassenheit geben. Es wird uns eine Art von Mentalität zugute, die eine Qualität aufweist, die die Welt so nicht kennt. Es sind nicht die Probleme an sich, die verschwinden, es ist eigentlich die Betrachtungsweise, wie wir mit Stressfaktoren umgehen. Aus welchem Grund Probleme und Stress an uns geraten, das ist nicht mehr ausschlaggebend, sondern was wir mit unseren Gedanken damit machen und wie wir damit umgehen. Nicht zu vergessen ist, dass wir für die Zukunft vorbereitet werden. Dazu Hebräer 4, angefangen Vers 1. Hebräer 4, Vers 1. So lasst uns nicht mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Alle vorangegangenen Erwähnungen von Ruhe unterscheiden sich von denen in Hebräer 4. Das Wort in den vorangegangenen Stellen heißt Anapao. Also Pau, Pause, das kennen Sie irgendwo, Ruhe. Ne? Anna Pau. Und es wird wörtlich übersetzt mit eine Pause von jeder Bewegung der Arbeit einlegen, um sich zu erholen und seine Kräfte zu sammeln, sich zu erfrischen, Ruhe zu bewahren, ruhig und geduldig zu sein. Das drückt einen physischen Zustand von Ruhe, Erholung und Gelassenheit aus. Das Wort Ruhe, wie es in Hebräer 4, Vers 1 erstmalig erwähnt wird, besitzt eine Definition, die eine ganz andere Dimension beinhaltet. Hier im ursprünglichen Text heißt es Katapausis. Steckt auch wieder Pausis, Pause, Ruhe. Katapausis. Die Definition laut Strongs Konkordanz lautet wie folgt. Ein zur Ruhe kommen. Eine Beruhigung der Winde. Und hier ist es weiterhin als Definition ein Ruheort, der metaphorisch für die himmlische Seligkeit steht, in der Gott wohnt und von der er versprochen hat, die ausdauernden Gläubigen an Christus teilhaben zu lassen, nachdem die Mühen und Prüfungen des irdischen Lebens beendet sind. Also für so ein kleines Wort ganz schön viel Aussage, ne? In den folgenden Versen von Hebräer 4 wird wiederum häufig das Wort Ruhe benutzt und gerade in Vers 9, Hebräer 4, Vers 9, hat er schon wieder eine weitere interessante andere Bedeutung in Beziehung zu Gott. Von Ruhe ist die Rede als das Wort Sabbatismus, das kennen Sie, dem wörtlichen Halten des Sabbats. Natürlich dürfen wir hier in diesem Abschnitt in Hebräer nicht vergessen, dass der Kontext auf die Ruhe liegt, auf der Ruhe liegt, die wir noch vor uns haben. Es handelt sich im Folgenden um die Beschreibung, wenn wir in die Ruhe eingehen, im Millennium. Nach den 6000 Jahren, die Satan übergeben kehren wir dann ins Millennium ein, in seine Ruhe. Wir lesen hierzu weiter in Hebräer, angefangen Vers 2 bis Vers 11, Hebräer 2. Entschuldigen Sie bitte, Hebräer 4, Vers 2. Hebräer 4, Vers 2. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort, das sie hörten, half jenen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt gemacht, denn so hat er an einer Stelle, an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es erst zuerst verkündigt ist, nicht hineinkommen sollen, sind wegen dem Ungehorsam. Bestimmt er aber abermals einen Tag, ein heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe, Katapausis, gebracht hat, wäre hernach nicht von einer anderen Ruhe die Rede. Es ist also noch eine Ruhe, Sabbatismus, vorhanden für das Volk Gottes. Denn wenn wir in seine Ruhe, Katapausis, eingegangen sind, der ruht, Katapau, von allen seinen Werken, so wie Gott von seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Wir sehen also, wir spiegeln heute schon, wie es in Vers 9 beschrieben wurde, durch das Halten des Sabbats, diese Zeit und die damit verbundene Ruhe wieder. Wir halten den wöchentlichen Sabbat, die jährlichen Feiertage, die auch Sabbate genannt werden, heute schon als Zeugnis, dass wir zum Volk Gottes dazugehören und als Bekenntnis für die kommende Ruhe in der Herrschaftszeit unter Christus, nachdem Satan hinfortgetan wurde. Wir haben die wunderbare Möglichkeit, durch die Verbindung, durch Gottes Geist in gewisser Weise und auch nur im kleinen Maß teilzuhaben an der Ruhe, an der Gelassenheit und an der Ausgeglichenheit Gottes. Den Israeliten war es damals nur vorbehalten, zu einer physischen Ruhe zu kommen. Uns hingegen ist es möglich, trotz der widrigen Umstände, die uns heute und sogar in Zukunft noch entgegenstehen, Stille und Erholung zu bekommen, im Bedrängnis Frieden zu haben, in Verfolgung Freude zu empfinden und in schweren Zeiten Gelassenheit üben zu können. Das ist alles möglich, weil Gott uns zuallererst diese Aufgabe gibt und er es uns ermöglicht, diese zu meistern. Im physischen wie auch im geistigen. Tun wir unseren Teil, so wird er seinen gerne machen. Stellen wir Gott nicht auf die Probe, so wie es Israel früher getan hat, als Gott daraufhin antwortete: So habe ich geschworen in meinem Zorn, die sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Haben wir also manchmal etwas Geduld auch, wenn es nicht so schnell mit der Ruhe geht? Gott wird uns eine physische und geistige Erkenntnis geben, die uns allen zur Ruhe gereicht. Und dafür lesen wir zum Abschluss in 2. Thessaloniker, angefangen Kapitel 12, Vers 7. Ist das richtig? Nein, ich sehe gerade, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich glaube, das war 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 1. Paulus und Silvanus, stimmt das? Nein? 2. Thessaloniker 1, Vers 1. Paulus und Silvanus, stimmt das? Ja, gut, dann doch. Vielen Dank. So halten wir zusammen als Gemeinde, sehen Sie? Es funktioniert alles, wie es funktionieren soll. Nur die Ruhe bewahren, genau. Angefangen in Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessaloniker. Oder wir können auch hier einsetzen an die Gemeindemitglieder in der Schweiz, Österreich, Amerika, Slowenien, Schweden, Thailand. In Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder und Schwestern, wie sie es gebührt. Also vielen Dank. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns eurer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Denn das ist ein Anzeichen, dass Gott gerecht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr im Bedrängnis leidet, Ruhe gibt, zusammen mit uns, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit seinen Engeln der Macht.